Michael, was ist das für ein Geräusch? Hallo, was ist da los?
Ich höre dich nicht so gut, Ute. Was sagst du?
Ja, kein Wunder, was ist das für ein Geräusch?
Ach, das ist.
Mal leise.
Ja, gleich. Mach ich sofort. Warte mal kurz noch. Warte, hab's gleich.
Hallo, wir wollen einen Podcast aufnehmen. Das geht so nicht.
Ja, ist gut. Stopp, ich, alles klar. Warte. So, jetzt müsste das Geräusch weg sein. Richtig?
Und was bitte war das?
Das war mein Staubsaugerroboter, von dem ich letztes Mal erzählt habe.
Du hast ja einen gekauft?
Ich habe mir einen gekauft. Und ich finde den mega.
Mit WLAN, Schnickschnack und roten Teppich von der Arbeit und allem drum und dran?
Genau nicht, weil diese ganze WLAN-Geschichte nach unserer letzten Folge hat mich so beschäftigt, dass ich mich dafür entschieden habe, einen Staubsaugerroboter zu kaufen, der nicht im WLAN ist, sondern einfach nur so eine Zeitsteuerung hat. Also das heißt, der macht sauber, wenn ich nicht da bin, aber nicht, weil ich ihm das von unterwegs sage, sondern weil ich ihm die Zeit mitgegeben habe, wo er gefälligst seine Arbeit verrichten soll. Und wenn ich dann wiederkomme, ist hier sauber. Super gut, echt.
Aber euer Timing war jetzt heute nicht so gut, weil wir sollen ja eine Podcast-Folge aufnehmen.
Ja, gut. Ich würde mal sagen, das ist jetzt noch die anfängliche Begeisterung über das Gerät und wie schön es ist, jemandem dabei zuzusehen, wenn er die Arbeit macht, die eigentlich bei mir liegt. So. Und beim nächsten Mal verspreche ich, lasse ich es bleiben.
Okay, gut. Können wir dann jetzt anfangen?
Dann können wir jetzt anfangen. Der ist zurück in seiner Ecke, lädt und lässt uns jetzt in Ruhe.
Gut, dann tun wir das doch.
Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
Hallo, herzlich willkommen zu Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
Und ich bin Michael Münz und wir melden uns auch in diesem Monat wieder nicht aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sondern Corona-bedingt noch einmal aus unseren Homeoffice.
Ja, und wir haben ein paar Themen mitgebracht, über die wir heute sprechen möchten. Und das erste kommt von dir, Michael, weil du hast während der letzten Folge so ein Update-Verfügbar-Signal bekommen, das dich ein bisschen irritiert hat. Erzähl doch mal darüber.
Ja, das stimmt. Also wir haben in der letzten Folge ja nicht nur über meinen Roboter gesprochen, sondern auch über Datenabsaugen und wie das alles passieren kann, dass man persönliche Daten dann vielleicht an falschen Stellen ins Netz gibt. Und während wir die Folge aufgenommen haben, kriegte ich von einem Musikerportal, wo ich angemeldet bin, die Nachricht, dass meine Daten wahrscheinlich im Netz aufgetaucht sind. Und die Seite heißt Reverb und ist so eine Seite, wo man Musikinstrumente verkaufen kann. Ich kaufe da manchmal so Plugins zum Musikmachen und so Programme. Und von dieser Seite hat ein IT-Experte eine Datenbank im Netz gefunden, die die Namen, Adressen, Telefonnummern, Mailadressen, auch die PayPal-Adressen von Nutzern enthielt. Und zwar von 5,6 Millionen Nutzern, also von allen tatsächlich. Ja, und
ui.
Meine sind dabei. Das ist jetzt auch für mich ärgerlich, aber es sind halt auch die Daten zum Beispiel von bekannten Musikern dabei aus Bands wie Black Sabbath, Smashing Pumpkins oder auch Nine Inch Nails. Die gute Nachricht ist, es sind keine Bezahlinformationen enthalten in diesem Datensatz, der gefunden wurde. Aber ich habe trotzdem erstmal mein Passwort geändert und naja, also das Doofe ist halt, auch wenn die Daten jetzt wieder aus dem Netz sind, dann ist es trotzdem so, dass mit dem, was verfügbar war, man ja auch schon mal ganz gute Phishing-Aktionen starten kann. Ne? Wenn man so viele Informationen hat, kann man sich ja schnell als jemand anders ausgeben und Geschäfte anbahnen, die nicht gut gemeint sind.
Naja, und wir wissen ja vom letzten Mal, wir hatten über diesen Facebook Datenklau gesprochen, da lag das eigentliche Problem ja schon Jahre zurück, aber jetzt sind die Daten erst aufgetaucht. Du bist ja auch einer von den 533 Millionen Nutzern, der betroffen ist, wie du erzählt hast. Das heißt, wenn die Daten einmal draußen sind, weiß man ja auch nicht genau, wer die abgefischt hat. Ne?
Ja, genau.
Das nicht ist schön. Auch so ein bisschen. Und jetzt bist du gleich zweimal betroffen. Das ist auch nicht so schön.
Mal gucken, wann ich den Hattrick reiße.
Ja, aber es würde dich interessieren, jetzt wo wir Facebook nochmal erwähnt haben, es gibt jetzt in Irland eine Organisation, die möchte die Firma auf Schadensersatz verklagen, also so eine Sammelklage anstrengen, weil eben genau das Problem ist, was ist mit den Daten passiert, die da vor Jahren mal geleckt wurden sozusagen. Und die Datenschutzgrundverordnung, die ja nicht immer so beliebt ist, gibt das wohl auch her, habe ich gelesen. Also man
also
kann
das so eine Klage ist dann auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung möglich.
Genau, aber
okay.
Es wird wahrscheinlich Jahre dauern, heißt es, ne, weil es ein langer Prozess werden kann. Andererseits haben jetzt halt ganz viele, die sich da beteiligen und auch die Organisation die Hoffnung, dass durch solche Klagen die Firmen halt ein bisschen sensibler mit unseren Daten umgehen. Weil wenn es tatsächlich zu einer Verurteilung käme, würde es ja die Firma auch Geld kosten. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich nicht so erwünscht.
Verstehe. Ja, also werde ich auf jeden Fall mir mal anschauen und beobachten. Vielleicht ergibt sich ja auch für eine der kommenden Folgen daraus nochmal eine Erkenntnis, wie solche Klagen behandelt werden und was damit passiert. Das wäre vielleicht mal ganz spannend. Aber wo du sagtest, bei Facebook dabei und bei Reverb dabei, wo ich nicht dabei bin, das war bei dem Datenleck von Gorillas. Das ist dieser Fahrradlieferdienst, den es jetzt in mehreren Städten gibt. In Berlin sehe ich die auch manchmal. Das sind die sind so schwarz gekleidet, steht hinten Gorillas drauf und die liefern Lebensmittel aus, wenn man die bestellt. Und von mehr als 200.000 Kunden von Gorillas waren auch Adresse und Name im Netz abrufbar. Und das ist auch da wieder schwierig, weil wenn solche Daten auftauchen, dann kann es ja auch gut sein, dass jemand anders dann in meinem Namen was bestellt ich dann Sachen bezahlen muss, die ich gar nicht haben wollte. Also
ja, und vielleicht auch teurere Sachen als deinen Salat für abends, ne?
Zum Beispiel. Ja, das kann gut sein. Also sowas ist dann halt echt nicht ungefährlich und bietet vor allem auch Kriminellen dann irgendwie gute Möglichkeiten, mit den Daten irgendwie Schindluder zu treiben.
Das ist eigentlich auch ganz spannend. Wir haben ja letztes Mal über Datenlecks gesprochen und irgendwie scannt mein Hirn offensichtlich bei den Nachrichten jetzt ausgerechnet nach sowas. Ich habe noch was anderes gelesen. Und zwar geht es nicht immer nur um Dienstleister oder große Firmen, die wir jetzt schon erwähnt haben, sondern es hat auch eine Partei erwischt. Also es gibt eine Wahlkampf-App von der CDU, mit denen können sie die Aktivitäten ihrer Wahlkämpfer und Wahlkämpferinnen dokumentieren. Also wo war jemand, mit wem hat er gesprochen, waren die positiv gestimmt, sind die bereit für ein weiteres Gespräch, möchten die vielleicht Infomaterial oder so. Und eine IT-Expertin, eine Softwareentwicklung, hat sich diese App mal angeschaut und hat festgestellt, dass sie zu allen diesen Informationen Zugang hatte. Ach. Nun hat sie ja keine böse Absicht gehabt. Ne? Sie hat das wahrscheinlich berufsmäßig einfach mal gecheckt, ob das da alles sicher ist. Hat es dann dem BSI gemeldet, dem Datenschutzbeauftragten in Berlin. Und die Partei hat diese App jetzt erstmal vom Netz genommen. Aber das zeigt ja, wie brisant dieses Thema ist, wenn wir unsere Daten nicht schützen, wenn die Hersteller von solchen Apps oder anderen Programmen das nicht schützen, wie schnell sowas dann in der Welt ist. Und ich meine, gerade solche sensiblen Daten, nicht nur wie Adresse oder so, sondern vielleicht auch, was deine politische Einstellung ist, wie du zu bestimmten Themen stehst, das ist ja sehr persönlich. Also da würde ich nicht wollen, dass das einfach von jedem eingesehen werden kann.
Ja, der Fall ist ja insofern auch bemerkenswert, weil es ja nichts ist, was ich selber eingegeben habe, sondern was eine dritte Person über mich eingetragen hat. Also wenn so ein Wahlkämpfer jetzt bei mir klingeln würde, dann schreibt er ja vielleicht in die App rein, Michael Münz, Adresse und so weiter und so fort und vielleicht auch noch was über meine politischen Ansichten, wenn ich mit der Person diskutiert habe. Das heißt also, nicht nur ich muss vorsichtig sein mit dem, was ich mit meinen Daten mache und wo ich sie hinterlasse, sondern ich muss mich ja auch darauf verlassen können, dass andere mit meinen Daten auch gut umgehen. Und sonst tritt halt das auf, was du auch gesagt hast. Ne? Also dann tauchen meine Daten auch ohne mein Zutun im Netz auf und das ist natürlich echt nicht gut und richtig. Wir haben jetzt, also von daher ist der Fall auch bemerkenswert und vielleicht auch nochmal so eine Überleitung zu einem Fall, den ich jetzt noch kurz zum Abschluss erklären wollte oder erzählen wollte. Wir hatten mal darüber gesprochen, wenn wir über solche Sachen reden, dann geht es halt oft um Kriminelle und was die damit tun wollen. Aber es gibt ja auch Fälle, wo es gar nicht darum geht, Daten für solche Zwecke zu nutzen, sondern manchmal suchen Leute auch Daten oder Datenlecks einfach, weil sie es können und wollen. Es gab mal vor so 2 Jahren so ein großes Datenleck, das hieß das Orbit-Datenleck, weil jemand, der sich Orbit nannte, Anfang Januar 2019.
War das mit den Politikern und Promis,
genau das,
die dann plötzlich ihre Daten im Netz gefunden haben?
Ja, und zum Teil
irgendwie halt so eine Adventskalender-Aktion war das, glaube ich. Da wurde jeden Tag was Neues
veröffentlicht. Ja. Mhm. Und wo wir ja oft sagen, Kriminelle und aufpassen und so weiter und so fort, hat der es eigentlich gemacht, weil er es konnte. Also der hat die Daten zusammengesucht, vielleicht auch so Apps wie dieser Wahlkampf-App, wo Dinge im Netz standen, die da nicht hätten stehen sollen, vielleicht auch aus anderen Quellen. Und der wollte einfach nur zeigen, dass es kann, wahrscheinlich auch, um sich in der Szene so ein bisschen Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das heißt,
also so eine Art Mutprobe oder so, hier bin ich, ich bin
ja,
super.
Ja, genau. Ja, also die Motive für solche Datenklaus sind ganz vielfältig und führen dann halt eben auch dazu, dass ganz viel passieren kann. Und das sollte man auch nicht außer Acht lassen, wenn man Daten irgendwo eingibt oder auch eingeben lässt.
Mhm. Ja, was sagen uns denn jetzt all diese Beispiele? Wie gehen wir am besten damit um?
Naja, also immer gucken, wo man seine Daten hingibt. Also nicht nur, wo tippe ich sie selber ein, sondern wem sage ich sie auch, ne? Und ansonsten gilt das, was wir auch ganz oft sagen, starke Passwörter für jeden Dienst, gerne auch mal wechseln, damit auch der Zugang zu meinen eigenen Daten schwierig ist.
Und weißt du, was mir da noch einfällt?
Ja.
Ein Passwort für ein Programm. Also nicht einmal ein super Passwort ausdenken und dann auf alles drüberlegen.
Mhm. Ja.
Weil wenn das Passwort kompromittiert ist, hast du ja wieder ein Problem. Dann ist ja die Tür weit offen. Ja, da kann ja jeder in Anführungszeichen in deine Wohnung spazieren.
Das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Also starke Passwörter für jeden Dienst, den man hat. Und weil wir jetzt auch so ein paar Mal schon Phishing erwähnt haben, auch Skepsis bei Mails, so authentisch die auch klingen mögen. Die Informationen, die da drin stehen, müssen nicht zwangsläufig von der Person sein, von dem die Mail vorgibt, zu sein. Ja, würde ich jetzt sagen. Also nichts Neues und auch nichts Neues. Und es ist ja auch der Grund, warum der Podcast so heißt, wie er heißt, nämlich Update verfügbar. Nämlich, dass man Updates von Apps oder Software einspielt, damit darin womöglich enthaltene Sicherheitslücken auch geschlossen werden.
Ja, und genau zu dem Thema sind Vorschläge gekommen von unseren HörerInnen. Wir hatten ja eingeladen, uns zu sagen, worüber wir in der nächsten Folge sprechen sollen. Und Updates und wie man damit umgeht und worauf man achten sollte, war tatsächlich ein Wunsch. Und den erfüllen wir jetzt heute. Erstmal danke an diejenigen, die uns diese Rückmeldung gegeben haben. Haben wir gerne aufgenommen. Und ich dachte, wir fangen nochmal ganz von vorne an. So grundsätzlich, warum gibt es eigentlich Updates? Mhm. Weil wir hatten ja letztes Mal, ich bin ja schuldig im Sinne der Anklage, ich bin auch manchmal genervt, wenn da was aufpoppt und ich jetzt gerade keine Zeit dafür habe und dann ein bisschen irritiert bin, weil ich denke, oh Gott, ist das jetzt wichtig oder nicht? Muss ich das sofort machen? Mhm. Die Updates gibt es nicht, um uns zu ärgern. Wichtige Botschaft, nein, nicht? Gar nicht. Auch wenn sie mitten in der Aufnahme eines Podcasts bei dir am Rechner erscheinen, sondern die sind mittlerweile viel, viel wichtiger als Firewalls oder Virenschutzprogramme. Das allein reicht nämlich nicht. Du musst auch gucken, dass deine Programme halt immer aktuell sind. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum die manchmal nicht aktuell sind. Also Sicherheitslücken haben wir schon besprochen, dass da vielleicht tatsächlich jemand Zutritt zu deinem Wohnzimmer bekommt, sprich zu deinen ganzen Daten und deinen Geräten. Mhm. Aber es gibt halt auch in Software, wenn die programmiert wird, immer mal wieder Fehler. Das ist menschlich. Ich meine, wir machen ja auch Fehler, wie du heute Morgen mit deinem Sauger. Ja, falsche Zeit für das Ausprobieren für sowas.
Ich bin halt auch nur ein Mensch.
Genau. Und Programmierer und Programmiererinnen auch. Mhm. Manchmal sind es dann aber gar keine Fehler, sondern wir AnwenderInnen sind ja manchmal auch sehr kreativ und nutzen das vielleicht anders, als es ursprünglich mal gedacht war. Und dann wird nachgebessert, beziehungsweise manchmal werden Anwendungen auch komfortabler für uns gemacht. Wenn dann Rückmeldung kommt, das funktioniert nicht oder das finde ich irgendwie so in meinem Umgang nicht besonders freundlich, dann gibt es Updates. Und bei den Sicherheitslücken gibt es zwei Varianten. Die eine ist, das ist schon bekannt, weil eben ganz viele Leute betroffen sind. Wir haben ja viele Fälle jetzt schon erwähnt. Dann finden die Hersteller ziemlich schnell eine Lösung in der Regel und dann sollte man unbedingt sofort updaten. Und dann gibt es noch eine Variante, über die habe ich gar nicht so nachgedacht bisher. Und zwar, wenn im Hintergrund, also zum Beispiel wie jetzt diese Softwareentwicklerin über die Wahlkampf-App, ne, das BSI oder andere Behörden informiert, dass die dann wiederum die Hersteller oder die programmierenden Firmen von diesen Anwendungen informieren und dann wird ein Hinweis gegeben, jetzt gibt es ein Update, ne, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen. Und das ist dann auch wieder das Einfallstor für Leute, die vielleicht nicht nur gute Absichten haben. Also für mich ist es so ein bisschen, klingt wie ein bisschen Hase- und Igel-Spiel. zwischen Hackern und Herstellern.
Habe ich auch gerade dran gedacht.
Also da gibt es eine Lücke. Entweder sie ist schon bekannt und schon ausgenutzt oder es gibt eine, die noch nicht bekannt ist. Aber in dem Moment, wo sie bekannt gemacht wird, fangen sie dann an, sich zu überlegen, wie können sie das ausnutzen. Das heißt, damit wir nicht dazwischen geraten, ist es halt gerade bei Sicherheitsupdates sehr empfehlenswert, wenn man sie sofort macht und nicht lange wartet.
Das ist aber dann Hase und Igel und wir NutzerInnen ja auch. Ne? Also Hase und Igel, Hacker und Programmierer, aber wir sind ja auch noch mit dabei. Das heißt, selbst wenn Hersteller schnell eine Lösung anbieten, wenn ich mir die nicht installiere und das Rennen mitlaufe, sozusagen, dann stehe ich trotzdem dumm da, obwohl es dann ein Update gibt. Ja, das klingt tatsächlich nach einem nicht aufhören wollenden Wettlauf.
Nee, und es wird halt auch immer schneller und deswegen gibt es auch immer öfter Updates, aber ich für mich bin aufmerksamer geworden, ehrlich gesagt, seit wir hier diesen Podcast machen und habe so ein bisschen das Bild, dass ich ja meine Wohnung, wenn ich sie verlasse, auch verschließe. Also so eine Routine eigentlich, ne? Weil ich ja nicht möchte, dass hier sperrangelweit alles aufsteht und jeder sich bedient. Und so ähnlich ist es ja bei meinen Daten. Und im Zweifelsfall gefährde ich ja nicht nur mich, sondern auch andere, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass dann damit Phishing-Aktionen gestartet werden oder mein Backofen Teil eines Botnetzes werden könnte. Ne? Wie beim letzten Mal, die Vorstellung verfolgt mich übrigens. Danke für das Bild.
Ja, du hattest vorhin noch mal einen Punkt gesagt, den wollte ich noch mal aufgreifen, dass sie eigentlich gar nicht nerven wollen. Ne? Aber es gibt ja durchaus Situationen, wo so eine automatischen Updates ja auch echt zum doofen Moment kommen. Also ich weiß noch, ich habe mal vor Jahren in einem Club aufgelegt, so irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Uhr morgens. Und irgendwann fing der Ton von dem Rechner, von dem ich Musik gemacht habe, an, so ein bisschen zu haken und zu poltern. Keine Ahnung, nach einer Viertelstunde kam auf einmal das Update, also so ein Fenster, wo dann drauf steht, das Windows-Update ist jetzt fertig. Und das war natürlich
super Moment dafür. Ne,
ist total gut, auf jeden Fall. Und da könnte ich mir vorstellen, ist man manchmal doch bei automatischen Updates so ein bisschen überrumpelt, wenn die einen zu einem ungünstigen Zeitpunkt erreichen. Hast du nicht auch mal sowas in der Art?
Ach ja, will ich gar nicht drüber reden. Hat mich total in Panik gebracht, weil ich so ein neues Update von meinem Betriebssystem irgendwie, ne, ich habe nicht realisiert, dass es ein Betriebssystem-Update ist, habe draufgeklickt, weil ich bin ja jetzt sehr wachsam. Und dann hat das aber irgendwie 50 Minuten gedauert und der Kurs, den ich an dem Tag online geben sollte, kam immer näher und näher und mein Rechner war noch nicht betriebsbereit. Auch deswegen finde ich den Vorschlag von unseren Hörerinnen, sich damit nochmal zu beschäftigen, ja, so spannend. Einfach mal zu gucken, wie kann man gut damit umgehen.
Ja.
Dein Fall zum Beispiel bei Windows, da gibt es ja jetzt so den Patch Day. Ne? Am Dienstag oder am zweiten Dienstag eines jeden Monats versorgt Microsoft eben sein Betriebssystem und weitere Programme, die darunter laufen, mit Updates. Das sind dann nicht nur Fehler, die behoben werden oder Anwendungen, die verbessert werden, sondern vor allen Dingen geht es da oft auch um Sicherheitslücken. Ne? Das heißt, da kannst du dich auch darauf einstellen, wenn man das irgendwie so im Hinterkopf hat, zweiter Dienstag im Monat, vielleicht nicht unbedingt dann auf Aktualisieren stellen, wenn du gerade Musik auflegst, anhand deines Beispiels, oder ich vor Beginn eines Trainings, das war minder schlau, um es mal offen zu sagen. Aber das gibt so Regelmäßigkeiten und das haben auch andere Hersteller von anderen Betriebssystemen. Und dann gibt es auch bei manchen Betriebssystemen ja die Koppelung von Computer und Mobil. Wobei bei Windows zum Beispiel diese mobile Anwendung, die gibt es wohl seit dem letzten Jahr nicht mehr für Smartphones. Okay. Da gibt es keinen Support mehr und dann muss man sich überlegen, ob das noch eine gute Wahl für ein Gerät ist, wenn man da überhaupt nicht mehr updaten kann, weil dann wird das vielleicht ja auch noch weiter ausgenutzt.
Ich habe ja mobil, um da mal den Bogen zu schlagen von Desktop zu mobil. Ich bin ja iOS-Nutzer, sprich ich habe ein iPhone, mit dem ich arbeite und telefoniere und alles Mögliche mache. Und da ist es wirklich so, dass ich ja ständig darauf hingewiesen werde, dass es Updates gibt. Also nicht nur von Apple, die dann ein Update ihres Betriebssystems zur Verfügung stellen und wollen, dass ich es runterlade, sondern auch die ganzen Apps, die ich habe, die werden ja auch ständig aktualisiert und immer blinkt irgendwo eine 1 oder eine Zahl, die mir den Hinweis gibt, ich müsse jetzt gefälligst mal wieder ein Update für die App installieren. Ich habe das eine Zeit lang automatisch gemacht, aber dann bin ich so 2-3 Mal auch auf die Nase gefallen, weil entweder eben so ein Update kam zu einer Situation, wo ich eine bestimmte App gerade brauchte oder nach dem Update, dass ich dann meine Passworte neu eingeben musste beim Start der App und ich die gerade nicht parat hatte. Und so stand ich dann schon mal, keine Ahnung.
Ich sag nur, Passwortmanager geht auch auf dem mobilen Gerät. Ja, hast du sie immer dabei?
Ja, aber ich wollte jetzt gerade sagen, wie ich zum Beispiel vor so einem Mietfahrrad stand und losfahren wollte zu einem Termin und die App aber das Passwort von mir haben wollte nach der Neuinstallation und ich dann halt eben zu Fuß laufen musste und meinen Termin halt so gerade noch erreicht habe. Also deswegen lasse ich das mit dem automatisch. Ich weiß, wir predigen was anderes, aber dafür gucke ich halt ein- oder zweimal die Woche diese Liste der Apps durch, die ich aktualisieren muss und mache das dann mit der Hand. Und damit komme ich jetzt eigentlich auch ganz gut klar, muss ich sagen.
Ja, aber das ist doch vielleicht auch ein guter Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen. Also man sollte sich einen Überblick verschaffen, glaube ich, über das, was man so hat.
Ja.
Ne? Weil ich installiere ja auch schon mal wild eine neue App, weil sie irgendwie schick aussieht und dann brauche ich sie nie. Das heißt, ich räume bei mir regelmäßig auf, ne? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn der Bildschirm nicht mehr reicht für den ganzen Kram, den ich da installiert habe, dann und ich mich an manche Sachen auch gar nicht erinnern kann, ja, dann nehme ich sie wieder runter und dann brauche ich mich auch nicht um Aktualisierung zu kümmern. Aber so eine Übersicht, ne? Also wo passiert es automatisch? Ne, wo ist es dann, oft wird es ja nachts installiert, das ist ja auch sehr nutzerinnenfreundlich, außer man ist eine Nachteule in der Arbeit.
Genau.
Aber dann kann man das ja vielleicht auch noch anpassen. du hast heute auch wieder ein bisschen länger gearbeitet, hast du vorhin erzählt.
Genau.
Aber für die anderen Sachen, wenn du das, wie du eben beschrieben hast, manuell machst, dann kann man sich das ja vielleicht auch aufschreiben, ne, dass man nicht den Überblick verliert. Und ich habe für mich mittlerweile so ein bisschen das Motto, weniger ist mehr, weil ich, ne, manche Sachen sind halt dann gerade im Hype und dann probiert man das mal aus. Und wenn ich die dann 2-3 Wochen gar nicht nutze, dann lasse ich es wieder. Ne? Dann nehme ich es auch wieder runter, weil es entlastet mich auch ein bisschen. Sonst habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dieses Fear of Missing Out, ne? FOMO, das Syndrom, da muss man auch manchmal gegen angehen.
Das stimmt.
Jetzt haben wir über die beiden Systeme gesprochen, die wir gut kennen. Wir haben ja aber auch vielleicht Leute, die uns zuhören, die andere Systeme nutzen.
Das stimmt.
Und da musste ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schlauer machen.
Ja, hast du aber,
weil ich das gar nicht so aus dem Alltag kenne. Ne? Also zum Beispiel Android. Da wird man wohl auch informiert, wenn es Updates für das Telefon oder das Gerät gibt.
Ja.
Und da gibt es auch regelmäßig diese Sicherheitspatches, wie sie auch genannt werden, für verschiedene Smartphones. Aber was ich ehrlich gesagt nicht wusste, ist, dass es da unterschiedliche Zeitpunkte gibt, ne? Wer wann wie abgedatet wird. Also da gibt es zunächst die Geräte, die Google selber herstellt, dann die Geräte von den Vertragspartnern, da gibt es so ein ganz weites Netz und dann gibt es halt Geräte von anderen Herstellern, die vielleicht nicht so direkt im unmittelbaren Umfeld sind und da kann es tatsächlich sein, dass jemand, der ein Google-Gerät hat, so ein Update bekommt, während andere, die andere Geräte haben, das vorherige Update noch gar nicht haben.
Ach so.
Das und ist ja das, ja, wusste ich gar nicht, weil bei mir passiert das halt alles relativ automatisch.
Ja.
Und manche Hersteller machen das auch nicht monatlich, ne, sondern immer, wenn es gerade dran ist. Das kann also in unterschiedlichen Rhythmen sein. Aber ich nehme an, dass Nutzer von diesen Geräten und dieses Betriebssystems das auch im Blick haben. Und wenn nicht, ich habe mich nämlich auf der Seite vom BSI schlau gemacht, kann man da nochmal gucken.
Okay.
Wenn man zum Beispiel auch ein Linux-Gerät hat, ne, womit ich mich auch nicht so auskenne. Steht da auch was drüber?
Okay, ja gut, in Ordnung, kapiert. Aber dass die unterschiedlich getaktet sind, die Updates bei Android, das finde ich interessant, weil bei iOS kommt es ja dann tatsächlich mehr oder weniger zeitgleich, wenn Apple ein neues Update verteilt. Und wie ist denn das dann? Mein Eindruck ist, ich habe so Geräte, Windows oder iOS habe ich ja länger und ich habe das Gefühl, das macht doch nichts, wenn ich die länger habe. Da kommen halt weiterhin regelmäßig Updates in den meisten Fällen. Wie ist denn das bei Android? Also wenn ich mal so ein Gerät kaufe, dann kann ich mir auch sicher sein, dass die Sicherheitsupdates dann auch die Zeit kommen, in der ich das Handy besitze?
Nee, es scheint noch ein bisschen anders zu sein. Da ist der Update-Zyklus meistens nach etwa 3 Jahren vorbei.
Okay.
Und dann bist du so ein bisschen auf dich selbst gestellt. Und das ist dann echt nur was für Experten. Ich habe mir das von meiner persönlichen IT-Abteilung, meinem Neffen, auch nochmal erklären lassen.
Okay.
Dann gibt es Möglichkeiten, an dem Handy so ein bisschen rumzuarbeiten, ne? Also das praktisch fit zu machen für die Zukunft.
Ja.
Aber das sollte man nur tun, wenn man sich super damit auskennt, weil dabei kannst du es auch kaputt machen.
Okay.
Und dann ist halt die Frage, wenn ich mir ein Gerät kaufe, wo ich vielleicht nach 2-3 Jahren keine Updates mehr bekomme, dann ist das vielleicht eine auf den ersten Blick günstige Anschaffung, aber auf den zweiten Blick vielleicht dann teurer. Und wenn du ständig neue Geräte kaufst, ist das ja auch nicht so unbedingt so nachhaltig.
Aber wo du gerade günstige Anschaffung sagst, es gab doch auch mal diesen Fall vor ein paar Jahren, wo man bei einem Elektrosupermarkt günstige Android-Handys kaufen konnte und dann hinterher herauskam, dass die gar nicht mehr aktualisiert wurden. Also du hast dann ein Betriebssystem drauf gehabt, was nicht mehr aktualisiert werden konnte.
Also zum Zeitpunkt, wo du es gekauft hast, war das im Grunde genommen schon out.
Ja, so war das. Also es konnte nicht mehr aktualisiert werden. Und das BSI hatte dann so einen Testkauf gemacht und konnte dann tatsächlich Handys kaufen, die nicht mehr abgedatet werden. Und die Verbraucherzentrale NRW wollte dann mal vor Gericht erstreiten, ob Verkäufer, also Supermärkte, also Elektromärkte oder wo auch immer, nicht auch darauf hinweisen müssen, dass man ein Gerät kauft, das nicht mehr aktualisiert werden kann. Und das hat ein bisschen gedauert, aber das Oberlandesgericht in Köln hat dann entschieden, dass der Markt das nicht kennzeichnen muss. Das heißt also, wenn du so ein Gerät kaufst, wäre meine Empfehlung, und das mache ich ja mittlerweile sogar bei Staubsaugern, die Empfehlung da ist tatsächlich zu gucken, der Preis, also der Grund, warum so ein Gerät so günstig ist, liegt das vielleicht auch daran, dass ich mir so ein Ding kaufe, was schon längst jenseits aller Sicherheitsüberlegungen ist. Und ob ich dann nicht, dann denke ich, investiere lieber ein bisschen mehr Geld und habe dann ein Gerät, was über einen längeren Zeitraum sicher und aktualisiert wird.
Okay. Jetzt hast du das so ganz schön beschrieben, ne? Und als guten Hinweis für die ZuhörerInnen da draußen. Ich weiß aber, dass du beim Auflegen einen so dermaßen antiquierten Computer nutzt. Wie erklärst du das jetzt bitte?
Ich würde gerne sagen gesunder Menschenverstand, aber da kann man wahrscheinlich drüber streiten. Aber nach meiner Erfahrung, dass mein Windows-Rechner nachts ein Update fahren wollte, habe ich gedacht, okay, ich steige um. Ich lege jetzt mit einem Mac auf, weil auch die Tonqualität besser ist. Aber dieser Mac, nachdem ich den eingerichtet habe vor jetzt nahezu 5 Jahren, habe ich den nie wieder ins Netz gelassen, weil never change a running system in meinem Falle, ne, der läuft da tadellos und macht Musik problemlos. Und ich will nichts ändern. Ich will nicht, dass irgendein Update irgendwelche Toneinstellungen verändert. Und deswegen ist das Gerät im Zustand von 2016. Ich trage dann im Prinzip so eine kleine Zeitkapsel mit mir rum, die super gut funktioniert, aber gar nicht weiß, dass wir schon 2021 haben. Und das ist eigentlich auch ein ganz schönes Gefühl. Und da bin ich mir auch sicher, dass das keine Gefährdung für Daten oder fürs Musikmachen oder für weitere Anwendungen oder so ist. Das ist der Hintergrund, dass ich das Schätzchen noch weiter mit mir rumtrage.
Okay, gut. Dann ist es eine sehr überlegte Entscheidung.
Ja.
Und das kann ja auch für jeden, ne, der sich lange überlegt, warum und wie er das macht, genau wie du mit deinem Saugroboter ja entschieden hast, der darf nicht ins WLAN, damit er nicht noch Daten absaugt, während aber bei dir den Fußboden sauber macht.
Genau.
Total okay.
Ja, und diese das nochmal auszuweiten auf andere Geräte, diese Update-Überlegungen sollte man letztendlich auch mit jedem Gerät sich nochmal ranholen, das man kaufen will, weil das gilt, wie gesagt, für Staubsauger genauso wie für Jalousien oder Heizungsthermostate oder eben auch Türöffner. Und ich wollte das nur nochmal erwähnen und dass man sich da die nochmal Gedanken macht, wenn ich mir eine Anschaffung vornehme, da kann man sich auch nochmal beim BSI ein paar Informationen holen, worauf man da achten soll. Es gibt da eine Broschüre zum Internet der Dinge, also Haushaltsgeräte, die ans Netz angeschlossen sind im Wesentlichen. Und die Publikation ist jetzt auf der Webseite und die kann man auch runterladen und den Link packen wir in die Shownotes. Mhm. Da können unsere Hörerinnen und Hörer dann nochmal nachlesen. Und vielleicht gibt es dann Fragen, dann kann man die uns auch gerne einsenden. Da greifen wir dann gerne drauf zurück.
Ja, aber bevor wir unsere ganzen Daten und so angeben, wie man uns erreichen kann, wollte ich noch auf eine Anregung von unseren Hörerinnen kurz eingehen. Und zwar auch so ein bisschen aus einem persönlichen Anlass. Und zwar fragte jemand, ob wir nicht mal über Messenger-Dienste sprechen könnten, ne? Und was das so mit Datensicherheit etc. zu tun hat. Und das war kaum ausgesprochen und bei uns angekommen, da fing bei mir im Freundes- und Familienkreis das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel mit den Messenger-Diensten an. Also es gab ja die große Diskussion über WhatsApp und Datenschutz.
Ach,
und ich glaube, so Mitte Mai war dann irgendwie der Stichtag. Und ich krieg noch heute nahezu täglich Hinweise, ich bin jetzt da, und ich will hier nicht mehr sein. Mhm. Und wenn ihr noch mit mir reden wollt. Und es wird für mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen unübersichtlich. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 7 Messenger-Dienste auf meinem Phone und ich weiß nicht mehr genau, wo ich mit wem rede. Und manchmal schicke ich noch aus alter Gewohnheit in dem alten Chat. Aber so langsam sortiert es sich. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, entweder ich habe es beim BSI oder woanders gelesen, den Tipp, den fand ich total hilfreich, dass man sich, gerade wenn man so in Gruppen unterwegs ist, ne, und also ich habe die Gruppe von meiner Yoga-Ausbildung, ich habe die Gruppe von meinen besten Freunden, ich habe die Familiengruppe und ich meine, da kommen ja noch ganz viele andere Gruppen dazu.
Ja.
Mit einigen von denen habe ich jetzt so mich kurz ausgetauscht und wenn es dann jemand in der Gruppe gibt, der sagt, nee, ich will jetzt hier nicht mehr sein, wo können wir denn hingehen, dass wir uns dann gemeinsam verständigen, wo wir wechseln. Ne? Dass ich also sowohl mit der Gruppe dann auf diesem anderen Messenger-Dienst, da gibt es ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten mittlerweile, dass ich aber auch mit allen Personen, die in der Gruppe sind, dann eben auf demselben Messenger bin und nicht immer zwischen der Gruppe und Individuum hin und her wechseln muss, weil das macht es für mich unübersichtlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du jetzt auch schon so ein kleines Sortiment? Also es ist wie so ein Blumenstrauß an Messenger-Diensten, die ich da jetzt zur Verfügung habe.
Ja, habe ich auch. Also ich hatte tatsächlich, ist es jetzt so eine Eigenart von Menschen, dass die bestimmte Kommunikationskanäle bevorzugen. Also es war jetzt auch vor dieser WhatsApp-Diskussion schon der Fall, dass ich einen Bekannten hatte, der mochte lieber SMS'e. Mit einem anderen habe ich über Threema geschrieben, und aber ein Großteil der Kommunikation läuft über WhatsApp und so ein bisschen auch über den Facebook Messenger. Ja, und da habe ich auch bei WhatsApp tatsächlich so ein paar Hinweise bekommen von Leuten, die sich da abgemeldet haben und gesagt haben, erreichbar bin ich jetzt nur noch über diesen oder jenen Dienst. Und ja, es ist so ein bisschen wie bei einer Party, ne? Also, dass man halt weiß, die Party bei dem einen Anbieter ist nur so mittelmäßig gut, aber da sind wenigstens alle Leute. Und wenn man zu der anderen Party geht, dann fühlt man sich da vielleicht wohl, aber
Man steht da allein.
Man steht da allein rum und fragt sich, wo sind denn alle geblieben?
Dann ist das mit dem Wohlfühlen auch bald vorbei.
Ja, genau. Also da finde ich deinen Hinweis, dieses Umziehen über Gruppen, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, weil das wirklich dazu hilft, dass so ganze Herdenbewegungen dann ja oder Völkerwanderungen losgetreten werden. Und das ist ja dann eigentlich auch eine ganz gute Entwicklung, dass man nicht mit jedem Kontakt einzeln darüber diskutieren muss, wo man jetzt spricht. Finde ich gut. Werde ich mir auch mal überlegen.
Ja, aber wenn du selber, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit ich diesen Podcast mache, gelte ich ja als Datensicherheitsexpertin. Ich finde das ein bisschen übertrieben, weil ich bin ja auch noch in der großen Lernkurve hier. Aber ich habe mir nochmal angeguckt, worauf man so achten kann oder sollte, ne, wenn man sich für so eine Messenger-App entscheidet. Also Vertrauenswürdigkeit des Anbieters, ne, ist so eine Frage. Wie vertraue ich diesem Anbieter? Das kann ja individuell unterschiedlich sein. Aber was man natürlich auch berücksichtigen soll, wenn man Wert auf seine Privatsphäre legt, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Gesetze zum Schutz dieser Privatsphäre gibt. Ne? Also, dass man sich da so ein bisschen schlau macht und für sich ein Gefühl dafür entwickelt, ist das okay für mich oder nicht. Ne? Also es gibt ja da auch unterschiedliche Ansichten. Wichtig ist aber auch nochmal zu berücksichtigen, wenn ich mich irgendwo anmelde, dann vergebe ich ja meistens sehr weitreichende Rechte. Ne? Also zum Beispiel den Zugriff auf meine ganze Kontaktliste alle Menschen, die bei mir in meiner Kontaktliste, dass ich das einfach so weitergebe. Also das ist so eine Frage, die mich auch mittlerweile mehr beschäftigt. Dann sollten die Nachrichten verschlüsselt sein. Also nicht, dass da die ganze Welt mitliest. Ne? Das wollen wir ja sowieso schon nicht. Auch wollen wir ja nicht, wenn wir uns privat unterhalten, dass immer die ganze U-Bahn zuhört. Dann kann ich Kontakte blockieren, ne? Oder tue ich das auch, wenn sie mir komisch vorkommen.
Oder Anfragen stellen zur Kommunikation, ne? Also von Leuten, die du nicht kennst.
Ja, Anfragen, ich mit denen oder wenn du... Genau, du wirst irgendeiner Gruppe zugefügt und kennst niemand in der Gruppe. Mhm. Also wie kommen die auf dich? Ne? Also dass man das dann nicht macht. Nicht so beliebt, aber manchmal doch hilfreich ist tatsächlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen vielleicht mal anzugucken und nicht einfach nur drauf zu klicken und zu sagen, ich akzeptiere alles, weil dann weiß ich ja gar nicht, was ich alles akzeptiert habe und was im Zweifelsfall mit meinen Daten passiert.
Nur, dass ich jetzt nicht den falschen Eindruck kriege, wie oft machst du das? Also wie konkret guckst du da rein?
Ah, nee, das sagen wir jetzt hier nicht öffentlich. Ah. Also manchmal sind das jetzt, gut, ne?
Okay.
Aber ich bin aufmerksamer geworden.
Okay, und das ich wollte doch nur mein Gewissen beruhigen.
Wir wollen ja sensibilisieren dafür. Und ich merke, dass ich sensibler geworden bin in den letzten Monaten. Ja. Und wenn wir das ja, bei anderen auch vermitteln können, dann denke ich, sind wir am Ende alle ein bisschen besser geschützt. Weil es ist ja auch ja das Hase- und Igel-Spiel und vor allen Dingen so ein Domino-Spiel. Wenn ich auf meine Daten nicht achte, dann gefährde ich vielleicht auch die Daten von anderen. Aber das sind jetzt nur so ein paar Tipps für so einen Messenger-Dienst. Da gibt es auch auf der BSI-Webseite noch mehr. Und halt die Überlegung, wie gehen wir damit um, dass es jetzt so große Angebote gibt und wo habe ich dann das Gefühl, dass ich auch guten Gewissens meine Gespräche verschlüsselt, sicher und in einem Umfeld führe, mit dem ich gut leben kann. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Gibt nicht one size fits all.
Ja, genau, so wie wir alle Individuen sind, um das Leben des Brian zu zitieren. Ja, genau, das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Und dann können wir ja mal gucken, was wir für die nächste Folge
vorbereitet haben. Ja, was machen wir beim nächsten Mal?
Ja, da haben wir einen Kollegen aus dem Lagezentrum des BSI zu Gast, der uns über seine Arbeit erzählt. Und da bin ich schon mal sehr gespannt auf die eine oder andere spannende Anekdote, die ich mir so ein bisschen so Geheimdienst-Style-mäßig vorstelle, was da so alles passiert im Hintergrund.
Na, da bin ich ja gespannt, ob sich diese Vorstellung erfüllt.
Apropos Hintergrund, ich wollte das nur noch mal verifiziert wissen, die Geräusche im Hintergrund, die sind nicht in meinem Kopf, oder? Die sind vor deiner Haustür?
Die sind gerade vor meiner Haustür und das ist natürlich im Homeoffice eine der Herausforderungen, wenn man vor dem Mikro steht.
Ja, also gut, dass wenigstens mein Staubsauger aus ist.
Ich konnte die Baustelle bei der Stadt leider nicht abbestellen.
Oder einfach zurück in die Ecke schicken, so wie ich meinen Staubsauger am Anfang der Folge.
Nee, das war hier nicht möglich. Also damit leben wir jetzt gerade noch. Aber wir sind sowieso schon am Ende.
Ja.
Wir weisen nochmal darauf hin, dass Sie uns auf Spotify, Deezer, Google und iTunes hören können. Also abonnieren Sie uns, mögen Sie uns und schicken Sie uns Rückmeldungen. Wir freuen uns sehr über Ihre Tipps und Erfahrungen für den digitalen Alltag, aber auch für Hinweise, mit welchen Themen wir uns beschäftigen sollen.
Du hast jetzt die Kanäle genannt, aber man kann uns halt auch kontaktieren über Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und die E-Mail-Adresse bsi@bsi.bund.de. Also es gibt genügend Wege, uns zu erreichen und wir greifen Ihre Hinweise auch super gerne auf oder Ihre Fragen. Und das hilft uns dann auch oft selbst nochmal zu gucken, was hat es mit dem einen oder anderen Thema auf sich und wie kann ich mich selber im digitalen Alltag auch schützen.
Ja, und weil es jetzt hier sehr laut wird, sage ich schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und uns gewogen. Tschüss.
Tschüss.